Ja, ich begrüße Sie. Wir haben in der vorigen Woche, habe ich Ihnen die Texte von Baudelaire und Mallarmé über zu Richard Wagner vorgestellt und ein bisschen kommentiert. Ein Punkt, den ich besonders hervorgehoben habe, war eben das Interesse beider an der Synthese der Künste, die Wagner verwirklicht hat. Ich habe auch von ihm selbst eine Stelle vorgelesen, die bei Baudelaire ausführlich zitiert ist, wo Wagner sagt, er hat sich gefragt, wie es möglich war, dass die Griechen von der Tragödiendichtung so in Bann geschlagen worden sind. Und die Antwort habe er gefunden eben in dieser Synthese der Künste. Und er selbst hat da eben zuerst den Zusammenhang von Plastik und Tanz, also dem Zusammenhang zwischen der in Stein gebannten und auf der anderen Seite der sich von sich selbst bewegenden menschlichen Figur sieht. Also habe ich diesen Zusammenhang studiert und dann den von Dichtung und Musik und ist zu der Überzeugung gekommen, dass eben nur eine Erneuerung, eine Intensivierung dieser Art von Synthese noch einmal einen ähnlichen Effekt zu erzielen vermag. Also eine Sache, die ich da jetzt ein bisschen ausblende und die in der Mallarmé, bei Mallarmé da ein bisschen angesprochen war, aber vielleicht kann ich jetzt auch im Zug dieser Wiederholung noch einmal ein anderes Wort dazu sagen. Das ist natürlich, was dann auch von Nietzsche sehr stark herausgearbeitet worden ist, die kritische Einstellung, die in allem dem gegenüber dem zeitgenössischen Theater liegt und natürlich auch gegenüber der zeitgenössischen Oper. Aber das lassen wir jetzt mal weg, das Zeitgenossenartige. Und das sind eben Überlegungen über diese Synthesen, die allesamt hinauslaufen auf diesen Begriff Gesamtkunstwerk, den Wagner ja auch tatsächlich selbst geprägt hat in dem Text der Kunstwerk der Zukunft. Also im zweiten Kapitel irgendwo, Zitat, das große Gesamtkunstwerk, das alle Gattungen der Künste zu umfassen hat. Also kommt bei ihm daraus. Er ist nicht der Erste, der den Ausdruck verwendet hat, aber er hat ihm eben diese Prägung gegeben. Und was wir dann über diese, so eine Stelle hinaus bei Baudelaire und Mallarmé sehen konnten, insbesondere bei Baudelaire, das ist eben das Herausarbeiten der Bedeutung, die der Begriff oder die Sache Imagination, die Fantasie, die Vorstellungsfähigkeit für ein tieferes Verständnis dieses Begriffs Gesamtkunstwerk hat. Also insbesondere Baudelaire geht da aus von der Besonderheit der Musik, die dass so ein Plus von imaginativer Leistung von der Rezipientin verlangt. Das ist auch ein Punkt, merken Sie sich, da komme ich nochmal vielleicht drauf zurück. Ein Plus an imaginativer Leistung von der Rezipientin, um überhaupt irgendeine Art von Gegenständlichkeit zu erreichen. Wobei das Wort Gegenständlichkeit jetzt natürlich in einem sehr, sehr weiten Sinn genommen werden muss. Also hier würde man zunächst mal sagen, ein Werk. Ne? Die Musik wird das, was sie als Werk ist, als dieses Werk und nicht nur als eine Geräuschkulisse oder in einem ganz besonderen Maß erst in der kreativen Imaginationsleistung der Hörenden realisiert. Ne? Also, weil ich gesagt habe, Gegenständlichkeit, was natürlich gerade bei der Musik, was heißt es, dass die Musik eine Gegenständlichkeit erreicht? Und da schlage ich Ihnen eben vor den Begriff Werk, ne? Weil das eine Werk ist vom anderen Werk unterscheidbar, ist in einem Werkkatalog nummerierbar und so weiter und kann unter verschiedenen Bezeichnungen angesprochen werden, so wie auch andere Gegenstände immer unter verschiedenen Bezeichnungen als trotzdem ein und derselbe Gegenstand angesprochen werden können. Und diese Ergänzungsleistung, von der er sagt, dass die etwas Idealisierendes hat, die ist natürlich auch in der Synthese der Künste insgesamt wirksam. Also die ist nicht nur in einer Kunst und in der Musik im besonderen Fall in Bezug auf eine Sinnesmodalität bedeutend, also dass wir von dem, was wir hören, übergehen können zu dem Werk, das wir hören. Von dem Hörerlebnis, das wir haben, übergehen können dazu, dass wir sagen, ich habe die so und so vierte Symphonie, also bleiben wir jetzt einmal für diese Vorlesung immer bei der vierten von Mahler, dass wir das gehört haben. Ne? Und nicht einen Report geben müssen, ich war wo, da hast du die ganze Zeit geraucht, zischt und pfiffen. So, ne? Also, dieses da hat es, ne? Das ist der Gegensatz. Also auch in der Synthese der Künste ist das Wirksame, nämlich in der Herstellung einer komplexen, einheitlichen Erfahrung, in der Aufnahme des Werks, letztlich in der Teilnahme am Werk. Also da habe ich Sie ja daran erinnert, dass dieser Gedanke, dieser Funktion der Einbildungskraft, die sozusagen aus verschiedenen Sinnesmodalitäten einen Gegenstand der Wahrnehmung synthetisiert, schon bei Aristoteles, einer der bedeutendsten Punkte in seiner Theorie der Wahrnehmung, eigentlich ist. Also aus einem bestimmten Blickwinkel, nicht global, aber ist die Idee und die Realisierung des Gesamtkunstwerks eine Konsequenz aus der Verklärung der Einbildungskraft, die die Romantik schon von Anfang an betrieben hat. Wenn Sie in der Wikipedia das Wort Gesamtkunstwerk suchen, dann begegnet Ihnen als erster Satz folgendes: Als Gesamtkunstwerk bezeichnet man ein Werk, in dem verschiedene Künste wie Musik, Dichtung, Tanz, Pantomime, Architektur und Malerei vereint sind. Dem gibt es ja bloßen, das ist jetzt so bloß eine Aufsummierung. Ne? Demgegenüber bedeutet diese Betonung der Imagination bei Baudelaire eine ganz wesentliche Vertiefung, die verankert sozusagen das Gesamtkunstwerk auf einer viel grundlegenderen Ebene. Wobei ich jetzt noch in Fußnote dazu sage, dass der Wikipedia-Artikel über Gesamtkunstwerk nicht auf diesen Anfangssatz, der fängt nur damit an mit dem Satz. Der ist recht kurz, aber für die Kürze ist er eigentlich ganz gut. Und dann, nachdem ich das festgehalten habe, habe ich letztes Mal begonnen, eben den Text von Wagner, dieses Kunstwerk der Zukunft, ein bisschen zu kommentieren. Ich bin da nicht viel weiter gekommen als zu ersten Andeutungen seines geschichtsphilosophischen Grundkonzepts, nämlich Heraustreten des Menschen aus dem natürlich-tierischen Zustand durch Bewusstsein. Also dieses Heraustreten ist identisch damit, dass der Mensch ein Bewusstsein entwickelt, und Bewusstsein heißt Erkennen. Aber das Erkennen ist von Anfang an Irrtum, ist von Anfang an ein Heraustreten aus dem Natürlichen im Sinne des dem Natürlichen schon nicht mehr kongruieren, ein Verfehlen der natürlichen und, wie er meint, wahren Zusammenhänge. Aber noch eine Drehung der Schraube weiter, der Irrtum ist der Vater der Erkenntnis, und die Wissenschaft ist dann die Entwicklung des Erkennens. Also Irrtum, Erkenntnis, Wissenschaft. Aber man muss es nicht so in einer Reihenfolge sehen, aber unter einem bestimmten Aspekt erscheint das als eine Reihenfolge. Irrtum, Erkenntnis, Irrtum, Vater der Erkenntnis, Entwicklung der Erkenntnis, Wissenschaft. Zitat: Die Geschichte der Erzeugung der Erkenntnis aus dem Irrtum ist die Geschichte des menschlichen Geschlechts, von dem Mythos der Urzeit bis auf den heutigen Tag. Die Geschichte der Erzeugung der Erkenntnis aus dem Irrtum. Diese Phrase Erzeugung der Erkenntnis aus dem Irrtum ist ja nicht ganz eindeutig. Das kann man auf verschiedene Arten lesen. In gewisser Weise kann man das so verstehen, hier würde ich letztlich sagen, könnte man das so verstehen, dass die Entwicklung der Erkenntnis die Korrektur dieser ursprünglichen Inkongruenz gegenüber der Natur ist. Aber nur in einer sehr beschränkten Weise kann man das so verstehen, weil es auch eine andere Perspektive gibt, nämlich dass die Erkenntnis eben deswegen immer Irrtum bleiben wird. Dem Irrtum, wie man so sagt, verhaftet bleiben wird. Also so nach der Devise, einmal Tochter des Irrtums, für immer Tochter des Irrtums. Man kann sozusagen die Herkommenschaft nicht wechseln. Und dass das so ist, liegt an der mangelnden Koordination mit einer zweiten Unterscheidung, nämlich, das habe ich auch voriges Mal noch gesagt, mit der Unterscheidung zwischen notwendigen Prozessen in der Natur und den willkürlich vorgestellten Naturzusammenhängen, die das ausmachen, was man im Großen und Ganzen die moderne Naturwissenschaft nennen kann. Und jetzt lese ich Ihnen da noch eine längere Passage vor, die letztes Mal nicht vorgekommen ist. Also so ein bisschen kursorisch, das ist jetzt eine ganze Seite. Aber der Anfang ist schon... Der Anfang ist schon wichtig. Das ist auch, passen Sie gut auf, die Sprache ist anspruchsvoll und ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gestaltet der Mensch das Leben unwillkürlich nach den Begriffen, welche sich aus seinen willkürlichen Anschauungen der Natur ergeben. Also er ist jetzt, was er da meint ist, er ist schon herausgetreten. Er hat schon willkürliche Anschauungen der Natur, also er sieht schon etwas als Natur, was eben darauf zurückzuführen ist, dass er in dieser Position ist und was nicht die Natur selber sozusagen sagt, dass sie ist. Also, aber er gestaltet nach diesen willkürlichen Anschauungen der Natur sein Leben unwillkürlich. Also er hat willkürliche Anschauungen der Natur, aber der Einfluss, den diese willkürlichen Anschauungen der Natur auf seine Gesamteinstellung im Leben haben, den reflektiert er nicht noch einmal. Das ist unwillkürlich, ja? Verstanden? Gut. Also gestaltet er das Leben unwillkürlich nach diesen Begriffen, welche sich aus seinen willkürlichen Anschauungen der Natur ergeben, so hält er den unwillkürlichen Ausdruck dieser Begriffe in der Religion fest. Also diese Begriffe, die er da hat, wo objektivieren sich die? Natürlich nicht in einem philosophischen System und auch nicht in einem Leitartikel in der Kronenzeitung, sondern in einer Religion. Das ist Religion. Im Gegensatz dazu, so werden sie in der Wissenschaft Gegenstand willkürlicher, bewusster Anschauung und Untersuchung. Also, was unterscheidet die Religion, ist schon was Bewusstes, das ist schon etwas ein Heraustreten aus der Natur und basiert auf Vorstellungen von der Natur, die nur durch den Irrtum schon zustande kommen, durch diese Inkongruenz zustande kommen. Aber die Art und Weise, wie wir uns von diesen Vorstellungen leiten lassen, ist noch eine unwillkürliche, nicht reflektierte. Von dem Moment an, wo wir aber auf genau diese Vorstellungen unter dem Gesichtspunkt reflektieren, dass wir sie willkürlich gemacht haben und dass sie von uns willkürlich systematisiert werden können, da wird die Religion von der Wissenschaft abgelöst. Können Sie das ungefähr? Ich glaube, das ist, wenn man den Satz so liest, glaubt man, der widerspricht sie in drei Wörtern siebenmal. Aber in Wirklichkeit kann man schon nachvollziehen, was er meint. Absatz, der Weg von der Wissenschaft zu erkennen, der Weg der Wissenschaft ist der vom Irrtum zur Erkenntnis, von der Vorstellung zur Wirklichkeit, von der Religion zur Natur. Also da spricht er jetzt wieder ein bisschen so, als würde die Wissenschaft sozusagen die Erkenntnis wieder zurückbewegen können zu dem, wovon wir uns ursprünglich entfernt haben. Der Mensch steht daher im Beginn der Wissenschaft, dem Leben so gegenüber, wie beim Anfang des von der Natur sich unterscheidenden menschlichen Lebens er den Erscheinungen der Natur gegenüberstand. Also hier macht er einen Unterschied zwischen Leben und Natur. Da komme ich dann nachher noch einmal drauf. Die Willkürlichkeit der menschlichen Anschauungen in ihrer Totalität nimmt die Wissenschaft auf, während neben ihr das Leben selbst in seiner Totalität einer unwillkürlichen, notwendigen Entwicklung folgt. Das ist diese auf zwei Ebenen disparat und vielleicht gar nicht unbedingt miteinander koordiniert. Die Wissenschaft trägt somit die Sünde des Lebens und büßt sie an sich selbst durch ihre Selbstvernichtung. Sie endet in ihrem, das Ende der Wissenschaft ist dann, dass sie sich in ihrem Gegensatz auflöst, ihrem Gegensatz geschlagen geben muss. Da habe ich Ihnen schon ein Zitat letztes Mal vorgelesen, in der Erkenntnis der Natur. Und jetzt kommt was. Sie endet in ihrem reinen Gegensatz in der Erkenntnis der Natur, in der Anerkennung des Unbewussten, Unwillkürlichen. Daher notwendigen, wirklichen, sinnlichen. Also das Unbewusste, Unwillkürliche ist gleich das notwendige, wirkliche, sinnliche. Merken Sie sich diese Gleichung. Das Wesen der Wissenschaft ist daher endlich, das des Lebens unendlich. Also das Leben ist sozusagen was Umfassendes, innerhalb dessen sich mal sowas wie eine Wissenschaft bildet und danach wieder untergehen wird, hoffentlich, sagt er. Nicht. Ergänze ich. Wahr und lebendig ist aber nur, was sinnlich ist und den Bedingungen der Sinnlichkeit gehorcht. Die höchste Steigerung des Irrtums ist der Hochmut der Wissenschaft in der Verleugnung und Verachtung der Sinnlichkeit. Ihr höchster Sieg dagegen, der höchste Sieg der Wissenschaft ist aber der von ihr selbst herbeigeführte Untergang dieses Hochmuts. Man könnte auch sagen, ihr eigener Untergang. Der Sieg der Wissenschaft ist ihr eigener Untergang in der Anerkennung der Sinnlichkeit. Und jetzt noch ein Zitat, auf das ich dann zurückgreifen werde. Das Ende, das gehört noch da dazu, das Ende der Wissenschaft ist das gerechtfertigte Unbewusste. Das sich bewusste Leben, also das gerechtfertigte Unbewusste, / das sich bewusste Leben. Also das heißt dasselbe. Die als sinnig erkannte Sinnlichkeit, der Untergang der Willkür in dem Wollen des Notwendigen. Die Wissenschaft ist daher das Mittel der Erkenntnis, ihr Verfahren, ein mittelbares, ihr Zweck, ein vermittelnder. Das Leben ist das unmittelbare, sich selbst bestimmende. Ist nun die Auflösung der Wissenschaft die Anerkennung des unmittelbaren, sich selbst bedingenden, des wirklichen Lebens schlechtweg, so gewinnt dieses Anerkenntnis seinen aufrichtigsten, unmittelbaren Ausdruck, das ist der Schluss, den wir jetzt da dann extra dann behandeln, in der Kunst oder vielmehr im Kunstwerk. Also, es ist auch nach dieser Stelle, wo er sich wirklich bemüht zu differenzieren und so, nicht völlig klar, ob jetzt nach seiner Vorstellung in der Wissenschaft selbst ein Zug zur Einsicht in die notwendigen Zusammenhänge der Natur liegt oder ob die Wissenschaft ihrer eigenen Dynamik nach das Irrtümliche eher immer weiter vertiefen wird und der Zug zum Notwendigen der Natur nicht ausschließlich von der Kunst oder von einer anderen Agentur ausgeht. Ich glaube, in Wirklichkeit stellt er sich das einfach so vor, dass er denkt, die Wissenschaft führt eigentlich immer tiefer in den Irrtum hinein, sie wird immer hochmütiger, weil es klarerweise, je mehr Erfolge sie hat, umso weniger wird es Schluss machen mit dem Verfahren, auf dem sie, demzufolge sie diese Erfolge errungen hat. Und dann passiert sowas wie, dass Gott sei Dank leider schief geht. Sowohl Gott sei Dank wie auch leider schief geht und zusammenbricht. Und das ist dann ja eigentlich das Telos der Wissenschaft, diese Selbstauflösung. Sie freut sich dann darüber, dass es mit ihr doch schief gegangen ist. Oder sie darf sich dann darüber freuen. Klar ist nur, eine Sache ist schon klar, glaube ich, also wenn auch das jetzt in der Schwebe bleibt, dass nach seiner Ansicht die Wissenschaft nicht ganz aus sich selbst heraus zu dieser Einheit mit dem Leben zurückführt. Zumindest spezifiziert er keine Dynamik. Was völlig fehlt, ist die Angabe einer Dynamik der Wissenschaftsentwicklung, die dazu führen würde, dass sie wieder zu der Natur zurückführt. Also, das war alles mehr oder weniger noch Wiederholung. Und jetzt ist sozusagen ein bisschen was, wie soll man sagen, tiefer kommentiertes, analytisches dazu. Also, eindeutig ist diese Konzeption, die er da hat, eine philosophische Konzeption, aber das ist eine Art von Geschichtsphilosophie, aber nicht völlig konsequent. Also ich würde so sagen, wenn man das mit Hegel vergleicht, dann, also weiß ich, mit der Phänomenologie des Geistes zum Beispiel, dann ist das so, dass er da endlich startet, er verteilt gewisse Rollen, er gibt der Natur eine Rolle, die ist eine Agentur, die Erkenntnis, die Menschen, und dann skizziert er den Anfang einer dramatischen Entwicklung mit dieser Entzweiung da. So wie auch Hegel sagt, dieser berühmte Spruch, ne, von Hegel, Entzweiung ist der Quell des Bedürfnisses der Philosophie. Aber im Unterschied zu ihr, die kriegen ihre Rollen und dann beginnt eine Dramatik und man kann sich ja vorstellen, dass da was passieren wird und so, aber er kann sich eben nicht auf eine Entwicklungslogik festlegen. Das fehlt. Ne? Und irgendwann endet dann halt alles mit dem Sieg der Kunst über die Wissenschaft, die ihrerseits in dieser Niederlage eine Erlösung findet, die für sie schon wieder einen Sieg draus macht. Aber die Stufen, die da durchschritten werden müssen, von denen kriegen wir keinen Eindruck. Das macht aber nichts. Also nicht jeder, der ein Philosoph ist und über eine respektable philosophische Bildung verfügt, wie Wagner, muss auch gleich ein erstklassiger Philosoph sein. Es können nicht alle Pianisten der beste Pianist sein. Der Marc-André Amelin ist der beste Pianist. Der Text hat was anderes zu bieten als so ein Äquivalent zu der hegelischen Dialektik oder sowas. Vor allem hat er eine Menge zu bieten in der Dichte, mit der da, in diesen Ständchen, die ich da vorgelesen habe, eben gewisse Schlüsselbegriffe zusammenfinden und gewisse Figuren des Umgehens mit diesen Schlüsselbegriffen sich andeuten. Und das skizziere ich Ihnen jetzt zwei oder drei von diesen Begriffen ein bisschen. Ganz offensichtlich ist der Antirationalismus, nicht? Also das ist eine typisch antirationalistische, polemische Philosophie. Und das kommt am deutlichsten heraus in der Charakterisierung der Wissenschaft als Willkür. Und diese Charakterisierung der Wissenschaft als Willkür ist, ich erinnere Sie jetzt an die erste Stunde in diesem Semester, eine durchaus zutreffende Charakteristik der modernen Wissenschaft. Das stimmt auch mit dem Selbstverständnis der modernen Wissenschaft in der frühen Neuzeit oder sagen wir in der späteren Renaissance und in der klassischen Phase des 17. Jahrhunderts, stimmt das mit dem Selbstverständnis dieser Wissenschaft durchaus überein, dass sie auf Willkürakten basiert. Kant zum Beispiel und dieses Prinzip, dass wir die Natur zwingen müssen, Antworten in einer Sprache zu geben, die wir ihr vorschreiben und die sie nicht von selber zu uns spricht, in der Sprache der Mathematik. Also der Hintergrund ist hier eben diese Revolution der wissenschaftlichen Methode bei Galilei, also diese spezifische Kombination von Mathematisierung der Natur und einer bestimmten Auffassung des Experiments. Dagegen ist er. Also er liest nicht was Falsches hinein, was prinzipiell Falsches. So ist das. Auch bei Bacon, ne? Diese Sache, dass die Wissenschaft auf einer Macht, die der Mensch gegenüber den Dingen ausüben muss, basiert. Er liest nicht was Falsches ein, aber er kritisiert das. Und diese antirationalistische und wissenschaftskritische Einstellung, das ist natürlich zunächst einmal identifizierbar als ein romantisches und letztlich auf Rousseau zurückführbares Motiv. Aber es kommen gewisse interessante Aspekte bei Wagner dazu. Eine Sache ist zum Beispiel das Gewicht, das der Begriff Leben in diesen Stellen hat. Ich habe schon letztes Mal gesagt, er scheint so eine Art Parallelität im Auge zu haben zwischen den beiden Gegensätzen, zwischen zwei Gegensätzen. Natur gegen Bewusstsein, beziehungsweise Erkennen, weil Erkennen und Bewusstsein setzt er gleich, Natur gegen Bewusstsein und Erkennen und auf der anderen Seite der Gegensatz Leben gegen Wissenschaft oder Wissenschaft gegen Leben. Das ist nicht ein Gegensatz, der zwei verschiedene Benennungs- oder zwei verschiedene Namenspaare bekommen hat, sondern das sind wirklich zwei Gegensätze, die aber natürlich sehr stark zusammenhängen, wo der zweite aus dem ersten in einer gewissen Weise hervorgeht. Also ich stelle mir das so vor, und das wird wohl nicht ganz falsch sein, in dem fiktiven Moment, in dieser Fiktion, wo der Mensch sich seiner selbst gegenüber der Natur bewusst wird und mit diesem Bewusstsein auch schon Erkenntnis da ist, in diesem Moment dieses unmittelbaren ersten Heraustretens, da handelt es sich um eine klare und trennende Gegenüberstellung von zwei Agenturen. Das heißt, da trennen sich zwei Sachen, die haben als die eine von der anderen unterscheiden. Natur hier, Bewusstsein da. Wenn, im Unterschied dazu aber, das Erkennen sich zur Wissenschaft transformiert, also über die Religion noch einmal hinaus, dann steht es nicht einfach nur mehr der Natur als dem anderen des Bewusstseins gegenüber, sondern dann steht das Erkennen in der Form der Wissenschaft jetzt schon dem Leben als Ganzen gegenüber. Ich habe Ihnen in den Ständigen noch vorgelesen, da sagt er das ja auch. Also da steht die Wissenschaft dem Leben als Ganzen gegenüber, das bewusste Leben mit eingeschlossen. Dem Leben als Ganzen, also zum Beispiel dem Leben als dem menschlichen, durch Kultur geprägten Leben, durch Religion geprägten Leben, steht sie gegenüber. Und so kann die Wissenschaft der Religion gegenübertreten, wenn die Wissenschaft dem Leben... Also verstehen Sie? Also zuerst haben wir da Natur und da auf der anderen Seite Erkenntnis. Aber es ist keine reine Parallelität, wenn wir sagen Wissenschaft gegen Leben, weil in dem Leben schon was ist von dem, was auf der anderen Seite der Natur gestanden hat. Da ist schon Kultur drinnen. Das ist eine nicht besonders exakt profilierte Sache bei ihm, aber das wird natürlich in dieser Zeit und später als eine sehr, sehr allgemeine Opposition zwischen Rationalität oder Wissenschaft der einen Seite und Leben fassbar, die bis weit, weit ins 20. Jahrhundert hinein in konservativen und reaktionären Ideologien bestimmend bleibt. Das ist so schon ein Syndrom, das ganz, ich habe immer gesagt, nicht unbedingt dagegen, nicht jede Art von Rationalismuskritik ist was Reaktionäres oder so. Rationalismuskritik ist für die Romantik was Charakteristisches. Aber unter diesen Titeln Wissenschaft oder Rationalität gegen Leben, da wird das schon sehr viel deutlicher als ein Inhalt so einer konservativ-reaktionären Ideologie. Wobei man hier sagen muss, dazu sagen muss, in einer wichtigen Fußnote, dass die Gewichtszunahme des Begriffs Leben etwas ist, was natürlich schon sehr viel früher einsetzt. Das ist eine Sache, die in der Philosophie, in der deutschen Philosophie, schon mit dem frühen Hegel beginnt. Sozusagen die eigene Substantialität des Lebens als etwas Eigenes gegenüber dem, was in getrennter Weise als Sinnlichkeit oder Empirie und Verstand oder Vernunft auf der anderen Seite erscheint. Also es handelt sich nicht um eine Erfindung da, sondern um eine Intensivierung und eine, wie kann man sagen, Verallgemeinerung. Man muss meiner Meinung nach bei Wagner selbst hier an diesen Stellen, die schon ziemlich kräftig sind, meines Erachtens trotzdem noch immer nicht unbedingt von Irrationalismus sprechen, mit dem, was ich Ihnen jetzt erklärt habe. Aber noch ein Stückchen näher zu dem, was man Irrationalismus nennen könnte, rücken wir mit einem Begriff, der sehr interessant ist bei ihm, nämlich dem Unbewussten, das Unbewusste. Das haben Sie an zwei Stellen haben Sie gesehen, dass das eine große Rolle spielt. Das hat verschiedene Aspekte. Das Unbewusste, das ist nicht so eine eindeutig klare Sache. Zunächst ist es ganz primitiv der Gegenbegriff zum Bewussten. Und insofern, in dieser primitiven Variante, ist es eben ein Attribut der Natur und kann auch ohne weiteres gleichgesetzt werden mit dem anderen Wort bewusstlos. Insofern heißt unbewusst nicht viel was anderes als bewusstlos. Die bewusstlose Natur und dagegen der bewusste, erkennende Mensch. Aber, Sie erinnern sich, ich habe extra gesagt, passen Sie auf die Stelle, Das Unbewusste wird auch gerechtfertigt als eine Bestimmung im bewussten Leben. Es ist auch etwas, was eine Rolle spielt innerhalb des bewussten Lebens und nicht nur als der Gegensatz zum bewussten Leben. Es steht dem Leben, dem bewussten Leben, nicht nur gegenüber, sondern ist in ihm selber wirksam. Ich lese Ihnen die deutlichste Passage jetzt noch einmal vor. Also, das Ende der Wissenschaft ist das gerechtfertigte Unbewusste, das sich bewusste Leben, die als sinnig erkannte Sinnlichkeit, der Untergang der Willkür in dem Wollen des Notwendigen. Also das gerechtfertigte Unbewusste ist das sich bewusste Leben. Also im bewussten Leben ist das Unbewusste auch gerechtfertigt. Ah, ich habe das Zitat nicht beendet. Hier ist das Unbewusste als eine Erfahrung im bewussten Leben gedacht. Also das sind schon Gedanken, aus denen sowas wie Irrationalismus zumindest keimen kann. Nicht notwendigerweise, natürlich. Also nicht gesagt, dass dieser Gedanke notwendigerweise in eine irrationale Philosophie oder Ideologie führen muss, wie wir von Freud wissen. Aber es ist auch bei Freud so, dass im Rahmen seiner Theorie, die alles andere als irrational ist, mit dem Unbewussten oder Unterbewussten immer das Problem einer Beschränkung oder einer Grenze der Rationalität oder des Bewussten gestellt ist. Das ist so im Rahmen einer Theorie, die selber einen sehr hohen Rationalitätsanspruch stellt. Jetzt ist es so, Sie kennen ja alle diese Stelle, also heute habe ich kein Buch mit, sondern nur so etwas Ähnliches. Sie kennen alle diese Stelle, an der Wagner diese Erfahrung, dieses Aufrufen des Unbewussten an der Grenze bewussten Lebens auf eine ganz extrem exponierte, riskante Weise gestaltet hat, eben am Ende von Tristan und Isolde mit diesen letzten Worten im Liebestod. Das ist so eine gute zehn Jahre oder ein Dutzend Jahre später als der Text vom Kunstwerk der Zukunft. Und das dort, dieses unbewusst höchste Lust, das ist eben keine zufällige ad hoc erfundene Idee, ein poetischer Effekt, um einen besonders sozusagen riskanten und unvergesslichen Schluss am Rande von, an einer Klippe sozusagen zwischen den Abgründen von Kitsch und Ekstase zu gestalten, sondern das hatte einen systematischen Hintergrund, den man hier sehen kann, wenn man diesen Text da kennt, über das Kunstwerk der Zukunft. Das schließliche Versinken, Aufgehen des Lebens im Unbewussten ist einfach nicht nur Todesverklärung, sondern das ist schon auch aufzufassen, positiv Reintegration, wie es heißt, in des Weltatems wehendes All in die Natur. Und trotzdem als etwas benennbar, es hat noch einen Namen. Also insofern ist es noch im bewussten Leben da, es wird noch als Lust bezeichnet. Also ganz interessant, nicht? Ich lese Ihnen das jetzt da kurz vor, das kann man nur leiern. Alles sagend, mild versöhnend, aus ihm tönend, in mich dringet, auf sich schwinget, hold, erhallend, um mich klinget, heller schallend, mich umwallend, sind es Wellen sanfter Lüfte, sind es Wogen wonniger Düfte, wie sie schwellen, mich umrauschen, soll ich atmen, soll ich lauschen, soll ich schlürfen, untertauchen, süß in Düften mich verhauchen, in dem wogenden Schwall, in dem tönenden Schall, in des Weltatems wehenden All ertrinken, versinken, unbewusst, höchste Lust. Also sehr interessant an der Stelle auch, dass da in einer durchaus selbstreflexiven Weise ganz stark Bezug genommen wird auf dieses Synthetische, auf die Synthesis der Sinnesmodalitäten. Sind es Düfte? Ist es was, was man riechen kann? Ist es, was man hört? Ist es, was man spürt? Der Hauch, der einen umschwebt und so. Also da wird sozusagen diese Gesamtkunstwerkidee in dem Werk selber noch einmal evoziert. Und zwar evoziert als eine Erfahrung sozusagen eines individuellen, bewussten Lebens, das da gerade ausgehaucht wird. Im Übergang ins Unbewusste. Und das ist die höchste Lust. Also das ist dieser Sieg, nicht? Der da den auch sozusagen die unterlegene Wissenschaft oder die unterlegene Rationalität mitfeiern kann, wieder aufgehen in der Natur, in dem Unbewussten. Da kann man schon sehen an der Art von Konstellation, die das bildet, dass das eben Ansatzpunkte für irrationalistische Gedanken bieten kann oder eine irrationalistische Philosophie. Ein anderer auffälliger Begriff, mindestens genauso auffällig, stimmt aber schon irgendwie, mindestens genauso auffällig, ist Sinnlichkeit. Ne? Sehr stark gewesen da in diesen Passagen, die ich vorgelesen habe. Also noch einmal eine Stelle, die ich glaube ich vorige Woche schon vorgelesen habe, verkürzt. Das wirkliche Kunstwerk, das heißt, das unmittelbar sinnlich Dargestellte in dem Moment seiner leiblichsten Erscheinung ist daher auch erst die Erlösung des Künstlers, die Vertilgung der letzten Spuren der schaffenden Willkür, die unzweifelhafte Bestimmtheit des bis dahin nur Vorgestellten, die Befreiung des Gedankens in der Sinnlichkeit, sehr interessant, ne? Befriedigung des Lebensbedürfnisses im Leben. Also, sehr interessant am Schluss, ne? Also die Befreiung des Gedankens, wo man doch eher sagt, der Gedanke ist der, der noch mehr Freiheiten hat. Und wenn ich jetzt sozusagen eine bestimmte Vision habe als Bildhauer, dann wird mir das Material doch eher Restriktionen auferlegen. Und vielleicht kann ich gar nicht, ich muss mit dem anbequemen, was mir das Material da bietet. Oder wenn ich ein Filmemacher bin, dann bin ich die ganze Zeit damit konfrontiert, sozusagen zu schauen, was für Möglichkeiten da überhaupt vorhanden sind und muss sozusagen auch eine technische Entwicklung oder für viel ist das entscheidend, eine technische Entwicklung mitzubekommen, ob sich die Freiheiten jetzt vermehren von dem, was ich da an Visionen habe. Man sieht das auch sehr genau übrigens, man kann das genau nachzeichnen an der Entwicklungsgeschichte, an der Urgeschichte sozusagen des Kinofilms. Wie das eigentlich überhaupt entstanden ist, der Kinofilm. Das war ein sehr, sehr langer Prozess, in dem sehr viele Sachen ausprobiert worden sind, bis das dann zu diesem typischen normgebenden Kinotheater geworden ist, das wir kennen oder das jetzt gerade wieder sozusagen problematisch wird, ne, durch das Fernsehen oder ähnliche mediale Entwicklungen. Aber bis dahin war das, was ein Film ist, den man sich anschauen kann, in den seltsamsten und für uns, also eigentlich, wenn man das nicht kennt, die Geschichte, unvorstellbaren Formen ist das ausprobiert worden, wie das sein kann. Also der Gedanke hat viel größere Freiheit und es hat sich immer darum gehandelt, kann man das mit dem, kann man das mit dem, braucht man was anderes und so. Aber er sieht das umgekehrt. Er sieht das so, dass der Gedanke das ist, was erst befreit werden muss zu einer Sinnlichkeit. Also er hat was anderes, er hat eine andere Dimension von Übergang im Blick. Also das wirkliche Kunstwerk, das unmittelbar sinnlich Dargestellte in seiner leiblichen Erscheinung. Und das ist erst die Erlösung des Künstlers, die Vertilgung der letzten Spuren der schaffenden Willkür. Also sogar in der Kunst selbst, wenn man sie als einen Prozess betrachtet, als eine komplexe Aktivität, sogar dort kann man noch einmal einen Unterschied, macht er noch einmal einen Unterschied zwischen rationalen, willkürlichen, technischen Aspekten einerseits und dem Aufgehen im Leben. Was man da beachten muss, was hier interessant ist, an dieser Stelle, und das ist natürlich auch was, das ist auch eine Fragestellung, ein Problem, das in der Romantik von Anfang an da ist, aber das hier sozusagen eine sehr ausgereifte und prononcierte Form bekommt. Was man hier beachten muss, ist, was kommt unter Druck? Der Begriff des Werks kommt unter Druck in so einer Konzeption. Man kann jetzt nicht einfach sagen, was ein Werk ist, wenn das so ist. Befriedigung des Lebensbedürfnisses im Leben ist das, worin die Kunst terminiert. Also das wirkliche Kunstwerk, sagt er am Anfang. Was ist dieses wirkliche Kunstwerk im Verhältnis zu dem Kunstwerk einfach? Die rational gesteuerte Aktivität des Künstlers. Also was der Künstler muss auf jeden Fall sozusagen, die Aktivität des Künstlers hat eine technische Dimension, eine rationale Dimension, eine systematisierende Dimension. Die terminiert aber, also die hat ihr Telos nicht so sehr in einem Werk als Objekt, sondern eben in der Befriedigung des Bedürfnisses im Leben. Was aber dieses wirkliche Kunstwerk trotzdem auszeichnet, ist seine sinnliche Präsenz. Ja, es ist sinnlich präsent und zwar kompakt, leiblich, wie er sagt. Also nicht nur einfach sozusagen irgendetwas, was sich durch unsere Wahrnehmung oder unsere sinnliche Erfahrung auf irgendeine Weise hindurchzieht oder dort niederschlägt, sondern kompakt, leiblich. Ein Leib ist mal noch was anderes, das ist eine Ganzheit. Jetzt ist es ja so, dass wenn wir normalerweise ganz unbefangen über solche Dinge reden oder nachdenken, dass wir uns dann ja sowieso, dass wir sowieso eher dazu tendieren, uns das Werk als solches, im Unterschied zu den Vorstellungen, von denen er da ja auch spricht, Plänen, Intentionen der Künstlerin, also das Werk als solches im Unterschied zu den Intentionen und Vorstellungen der Künstlerin, als etwas für die Sinne erscheinendes Denken. Also wir denken uns ja, der hat sich gedacht, der eine hat sich gedacht, das und das kann er machen, hat es aber nicht gemacht. Der andere, der hat es wirklich gemacht, weil man kann es ja sehen. Der Maler, von dem kein einziges Bild je sichtbar wurde, der Dichter, der nie eine einzige Zeile geschrieben oder auch sonst wie verlauten lassen hat, die halten wir nicht so ohne weiteres für Maler oder Dichter. Die hätten einen hohen Rechtfertigungsbedarf, wenn sie erklären sollen, dass sie Maler oder Dichter sind. Also, wir tendieren dazu, das Werk nicht einfach, also das, was das Ende ist der Aktivität, nicht einfach nur als Objekt, sondern vor allem als sinnlich wahrnehmbares, in Raum und Zeit identifizierbares Objekt zu denken. Zumindest ist das ein Hauptparadigma, an dem wir uns orientieren. Im Sommersemester werde ich eine Veranstaltung halten, ich glaube, weiß nicht, ein Seminar oder was, eine Vorlesung, über Grundfragen, über einige Grundbegriffe der philosophischen Ästhetik. Und da ist das dann natürlich so eine allgemein zu stellende Frage. Also normalerweise sehen wir das eben so, dass worin die künstlerische Aktivität terminiert, nicht einfach nur ein Werk ist, sondern etwas, was in Raum und Zeit sinnlich wahrnehmbar existiert. Das ist ein Hauptparadigma. Aber es ist eben nur ein Hauptparadigma und nicht die ganze Wahrheit. Es gibt Probleme damit. Welches ist dieses sinnliche Objekt, das die vierte Symphonie von Mahler ist? Was ist das? Da gibt es eine ganze Menge Kandidaten. Ist das das, was ich vorige Woche gehört habe? Oder ist das das, was Sie voriges Jahr gehört haben? Oder ist das eine CD? Oder ist es eine Partitur? Das sind alles sinnliche, sinnlich wahrnehmbare, objektivierbare quasi Gegenstände, diese Aufführungen oder diese Erlebnisse auch oder so. Aber welches von denen? Ne? Es gibt ja nicht viele vierte Sinfonien von Mahler, sondern das ist ein Werk. Das heißt, wenn wir uns mit diesen Gedanken von Wagner auseinandersetzen wollen, was ist der Unterschied zwischen Werk irgendwie und wirklichem Werk, nämlich etwas, was das Bedürfnis dann im Leben befriedigt, was in der Auflösung ins Leben terminiert, aber sinnlich wahrnehmbar ist, wenn wir uns mit diesen Gedanken auseinandersetzen, dann bewegen wir uns in einer ziemlich komplexen Begriffslandschaft. Wir haben von seiner Seite diese gewisse Problematisierung des Begriffes Werk zugunsten einer Aufwertung des Lebens. Also das ist ja was, was dann diskutiert wird in allen künstlerischen oder in den wichtigsten künstlerischen Tendenzen und Bewegungen um die Jahrhundertwende bis heute, dieses Verhältnis, was man sagt, Kunst und Leben. was ein wirkliches Problem, eine wirkliche Fragestellung ist, oder in Wirklichkeit sogar mehrere wirkliche Fragestellungen sind, nicht nur eine blöde Phrase. Natürlich beginnt es uns die ganze Zeit als blöde Phrase, aber Sie denken zum Beispiel an meine Bemerkung zu dem Begriff der Erhebung in der vorigen Woche, was ich da gesagt habe über den Eindruck, den das Kunstwerk als Ganzes sozusagen auf die Rezipientin machen muss und wie der unabhängig ist von den Informationen, die die einzelnen Sinnesmodalitäten transportieren und wie das bei Nietzsche diesen Begriff, was das Kunstwerk machen soll, ist die Erhebung des der Rezipientin. Also wir haben bei ihm diese gewisse Problematisierung des Begriffes Werk mit dieser Werk-Leben-Opposition und überkreuzt damit haben wir eine Problematisierung dessen, was Sinnlichkeit hier heißen kann, von unserer Seite her. Also wenn wir an der Objekthaftigkeit des Werks festhalten wollen, wenn wir, so wie gewohnt, an der Objekthaftigkeit des Werks festhalten wollen, was ist dann sozusagen der Unterschied, was ist, welche Rolle spielt dann die Sinnlichkeit, die Wahrnehmbarkeit? Vergessen Sie nicht, dass zum Beispiel Baudelaire, das habe ich Ihnen heute noch einmal in der Wiederholung gesagt, genau diese synthetische und imaginationsbasierte Wahrnehmung des Kunstwerks als eine Idealisierung bezeichnet. Der sieht darin noch eine Art von Idealisierungstendenz. Kann man das vereinbaren mit dieser Betonung der Sinnlichkeit bei Wagner? Nicht so ohne weiteres. Ne? Also das sind sehr, sehr anspruchsvolle Fragen und ich kann Ihnen bestimmt, ich kann diesen Fragen nicht, diesen Problemen nicht wirklich in einer relevanten Weise auf den Grund gehen. Aber man kann eine partielle Klärung dessen, was Wagner meint, relativ einfach erreichen, wenn man ernst nimmt die Beziehung seines Textes auf den Widmungsträger Feuerbach und auf dessen Text Grundsätze der Philosophie der Zukunft, der ja auch bei Ihnen da zur Pflichtlektüre gehört. Also ein paar Jahre vorher ist das erschienen, diese Grundsätze der Philosophie der Zukunft von Feuerbach, nicht lang danach diese Kunstwerk der Zukunft von Wagner. Und diese kleine Abhandlung von Feuerbach, die kann man ebenso wie den Text von Wagner sehr, sehr leicht unter dem Titel Rationalismuskritik unterbringen. Aber das ist schon was ganz was anderes von der Diktion her, von der Zugangsweise her. Das ist nicht einfach Polemik gegen den Rationalismus und auch nicht eine einfache Stellungnahme gegen den Rationalismus, sondern das ist schon eine, wenn auch durchaus fragwürdige oder befragenswerte, Analyse dessen, was das rationalistische Syndrom ausmacht. Also was ich hier Rationalismus nenne, das nennt er über weite Strecken spekulative Philosophie. Ne? Also er meint damit sozusagen die Fortsetzung oder die Kulmination der rationalistischen Philosophie vom 17. Jahrhundert an, dann in der Philosophie Hegels. Also das ist schon eine nicht triviale Analyse dessen, was das rationalistische Syndrom eigentlich ausmacht und eine darauf fußende Kritik. Also es ist Kritik schon ein bisschen tendenziell ein bisschen so in einem kantischen Sinn, ja, aus der Sache selbst heraus entwickeln, wo sie ihre Grenzen hat und daraus Konsequenzen ziehen. Und der Grund geht, natürlich schwer jetzt da irgendeine Stelle, aber ich glaube, die Stelle, die am besten den Grundgedanken ausdrückt, der für mich interessant ist, ist folgende. Wie das Objekt, so das Subjekt. Das ist sozusagen der Leitsatz, den muss man sich, über den kann man meditieren. Also er sagt dann auch, es gibt dann an anderen Stellen, gibt es dann so wie sagt man, wie kann man denn da sagen, so Umformulierungen dieser Denkfigur in Scherze, mehr oder weniger gelungene Scherze. Nicht? Der Mensch ist das, was er frisst. So quasi. Nicht? So, das kommt einmal vor, glaube ich, direkt. Ja? Wie das Objekt, so das Subjekt. Nicht den Sinnen. Und jetzt kommt eine zentrale Überlegung zu dem, sozusagen, was einmal erstes Stadium. Also wenn es sagt, er analysiert das Syndrom Rationalismus aus einer sehr bestimmten, von ihm aus einer ausgesuchten Perspektive, dann heißt Syndrom, was er da analysiert, ist nicht sozusagen eine stehende Struktur, sondern was er da analysiert, ist sozusagen eine Struktur mit Entwicklung. Ja? Und wo er da einsetzt, das ist der erste Schritt. Nicht den Sinnen, sondern nur dem Verstand ist nach Cartesius das Wesen der körperlichen Dinge, der Körper als Substanz, Gegenstand. Aber eben deswegen ist auch nicht der Sinn, sondern der Verstand nach Cartesius das Wesen des wahrnehmenden Subjekts, des wahrnehmenden Subjekts, des Menschen. Nur dem Wesen ist Wesen als Objekt gegeben. Das ist wieder diese Figur. Nur dem Wesen ist Wesen als Objekt gegeben. Der Mensch ist, was er ist. Die Meinung hat nach Platon nur die unbeständigen Dinge zum Objekt, aber darum ist sie auch selber unbeständiges veränderliches Wissen, eben nur Meinung. Ja, sehen Sie die Figur, die er da hat? Bei Plato ist es schon so, dass die Meinung nur die unbeständigen Dinge zum Objekt hat. Und was er da meint, ist, was man hier meinen kann mit diesem ersten Teil des Satzes, ist, dass Plato die Sophisten dafür kritisiert, dass sie nur von Sachen reden können, die sich dauernd ändern. Und dass wenn sie also sozusagen getreu ihrem Programm sind, von diesen Dingen zu reden, die sich dauernd ändern, dass dann ihre Redeweise selbst, ihr eigener Intellekt, die kognitive Fakultät, die dabei benutzt wird, selber was Unbeständiges und Unverlässliches ist. Also diese Kongruenz. Ne? Und so sagt er es bei Descartes mit der anderen Hälfte der Sache. Nur für den Verstand ist das Wesen der körperlichen Dinge, also das, was nicht Verstand ist, als Substanz ein Gegenstand. Also, ich glaube, das habe ich mir dann noch einmal aufgeschrieben, also was ich sagen will, aber kann ich gleich jetzt sagen. Weil es so ist, dass die Bestimmung des Körpers als ausgedehnte Substanz und das wirklich Existierende bei Descartes das Resultat eines rationalen Beweises ist, ist es eben gar nicht der Körper selber, sondern ist es eben wieder nur eine rationale Vorstellung vom Körper selber, was da bewiesen werden konnte. Wie das Objekt, so das Subjekt. Sage ich also, wie der Pantheist, die Gottheit oder was eins ist, das absolute Wesen, die absolute Wahrheit und Realität ist nur für die Vernunft, nur der Vernunft Gegenstand, so erkläre ich Gott für ein Vernunftding oder Vernunftwesen. Also Feuerbach ist zum Beispiel äußert sich sehr zustimmend zu der kantischen Kritik des ontologischen Gottesbeweises. Ist das also, sage ich, wie der Pantheist, die Gottheit, die absolute Wahrheit ist nur für die Vernunft, so erkläre ich eben Gott für ein Vernunftding oder Vernunft. Nur durch die Vernunft kann ich erkennen, dass Gott ist und wer Gott ist und was ist. Und er sagt, und daher folgt daraus, dass er selber nur ein Vernunftwesen ist. Und spreche dadurch indirekt die absolute Wahrheit und Realität der Vernunft aus. Indirekt, noch nicht wirklich explizit. Daher ist es notwendig, weil das nur indirekt ist, dass die Vernunft auf sich selbst zurückgeht und erkennt, dass nur selbst sie es ist, die von dem anderen dessen Realität beweist und eigentlich nur mit sich selber spielt und spricht und daraus die Konsequenz zieht, sich also selber als diese absolute Wahrheit auszusprechen. Sich selbst unmittelbar ohne das Zwischenglied so eines Objekts, das ja sowieso nur erfunden ist, als die absolute Wahrheit Gegenstand wird. Was er hier meint, und darum sage ich, das Ganze wird von ihm als Entwicklung gesehen, was er da als Syndrom sieht, das ist die Hegelsche Philosophie. Das ist das, was Hegel realisiert hat. Insofern sagt er, ist Hegel sozusagen die Konsequenz der Entwicklung des Rationalismus. Der Rationalismus beginnt sozusagen mit einer Selbsttäuschung. Der Rationalismus, oder sagen wir, das ist nicht eigentlich Selbsttäuschung, sondern mit einer unvollkommenen Einsicht in das, was er selber ist. Weil er glaubt, durch die Vernunft ließe sich was beweisen, was nicht Vernunft ist. Nämlich zum Beispiel das absolute Wesen, das Sein, die Existenz und alles das. Es ließen sich Existenzbeweise führen aus Vernunft. Ne? Das glaubt der Rationalismus. Das ist aber gar nicht so, weil in Wirklichkeit ist natürlich der Mensch das, was er ist. Und umgekehrt, wie das Objekt, so das Subjekt. Was Hegel verstanden hat, aber die Konsequenz, die Hegel gezogen hat, ist eben nicht zu sagen, und das ist ein philosophiegeschichtlich jetzt sehr, sehr wichtig, die Konsequenz, die Hegel gezogen hat, ist nicht zu sagen, das ist ein Blödsinn. Sondern die Konsequenz, nein, die lügen sich nur in die eigene Tasche oder so. Das ist nicht die Konsequenz, die Hegel gezogen hat, sondern Hegel hat die Konsequenz gezogen, wir müssen sehen, was ist in diesem ganzen Prozess das, was wirklich stattfindet. Was ist sozusagen die Wahrheit über den durchschauten Gesamtzusammenhang? Die Wahrheit ist, dass wir erkennen müssen, dass die Vernunft selber dieses Absolute ist, dessen von sich unabhängige Existenz sie dauernd beweisen möchte. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das versteht. Da liegt natürlich jetzt philosophiegeschichtlich eine sehr, sehr interessante Frage drinnen, die ewig behandelt wird und über wenig Sachen ist mehr geschrieben worden als über diese Sache, aber ich glaube, es ist noch immer nicht genug darüber geschrieben worden, nämlich wie sich diese Konzeption zu dem verhält, was Kant eigentlich unter Kritik verstanden hat. Aber das wollen wir jetzt mal, also Hegel hat immer darauf bestanden, dass das, was Kant unter Kritik verstanden, wer war die Dame, die da heute, da war heute eine bei mir, die hat eine Prüfung gemacht zu der Vorlesung vom vergangenen Semester und die genau diesen Hegel-Text da über Kritik besprechen wollen. Inwiefern das sozusagen eine Vorstufe dessen ist, weil Kant hat das schon diagnostiziert natürlich in einer bestimmten Weise. Kant hat in einer bestimmten Weise genau diese unvollständige Selbsterkenntnis der dogmatischen Philosophie diagnostiziert. Ne? Er hat gesehen, die Dialektik in der Kritik der reinen Vernunft ist nichts anderes als die Enttarnung dieses Scheins. Da werden Sachen erfunden, die es nicht gibt, übersinnliche Gegenstände, und dann behandeln alle das Problem, wie es möglich ist, dass wir von denen was wissen. Und Kant sagt, das ist natürlich ein Blödsinn, ne? Da lügt man sich in die eigene Tasche. Das, was interessant ist, ist zu untersuchen, was passiert, wenn wir sie erfinden. Wir müssen uns klar machen, dass wir sie nur erfinden. Wir dürfen uns nicht vorlügen, dass es die gibt, diese übersinnlichen Gegenstände. Aber interessant ist das Ganze schon, was passiert, wenn wir das erfinden. Und können wir, wenn wir die Mittel analysieren, mit denen wir solche Erfindungen machen, mit diesen selben Instrumenten was Vernünftigeres anfangen. Das war sozusagen irgendwie Kants. Während Hegel sozusagen das Ganze noch einmal zuschneidet auf eine extremere sozusagen Therapie. Also die Diagnose ist im Grunde die gleiche, aber der Therapievorschlag von Hegel ist ein anderer. Ne? Drehen wir uns einfach um und sagen wir, wir selber sind, warum scheuen wir uns davor zu sagen, dass der Geist selber, die Vernunft selber dieses Absolute ist, was er immer über sich hinaus gesucht hat. Und jetzt demgegenüber muss man jetzt das sehen, was Feuerbach selber meint. Weil er ist ja zwar ein nachhegelischer Philosoph, aber eben genau kein Hegelianer. Seinen eigenen Fortschritt sieht er einfach darin, die andere Seite, die Seite, die Hegel übergelassen hat, ne, zu besetzen. Das, was übergeblieben ist von dieser hegelischen Idee. Das nämlich das Wahrhafte sein. Also wenn wir schon sehen, dass das Absolute, dass die Vernunft selber dieses Absolute ist, dann bleibt auf der anderen Seite über, dass das Wahrhafte sein, die Existenz, gar kein Gegenstand dieser Philosophie mehr ist. Also die Wirklichkeit, wie Feuerbach auch einmal sagt, die niedrige Wirklichkeit, die schändliche, kleine Wirklichkeit, gar kein Gegenstand der Philosophie sein kann, wenn die Philosophie sich das zum Gegenstand macht, dieses Sinnliche, dann trifft sie es gar nie als das, was es ist, weil dann denkt sie ja immer nur ein Objekt dazu, sondern dass das Gegenstand der Sinne ist. Jetzt bin ich bei dem Punkt, der für Wagner so wichtig ist, nicht? Ein nur, und zwar abstrakt, denkendes Wesen hat gar keine Vorstellung des Seins, der Existenz, der Wirklichkeit. Sein ist die Grenze des Denkens. Sein als Sein ist kein Gegenstand der, wenigstens abstrakten, absoluten Philosophie. Ist überhaupt kein Gegenstand der Philosophie, das wirkliche Sein. Die spekulative Philosophie spricht das Selbst indirekt dadurch aus, dass ihr das Sein gleich dem Nichtsein, dem Nichts ist. Hegel, nicht? Was ist der Gegensatz zum Sein? Der Gegensatz zum Sein ist das Nichts. Denkt man einen Schritt weiter, sagen wir, das Sein ist dasselbe wie das Nicht. Nichts aber ist kein Gegenstand des Denkens. Das Sein, wie das Objekt des spekulativen Denkens, ist das schlechthin Unmittelbare, Unbestimmte. Also nichts ist in ihm zu unterscheiden, nichts zu denken. Aber das spekulative Denken ist sich das Maß aller Realität und erklärt nur das für etwas, worin es sich selbst bestätigt findet, woran es Stoff zum Denken hat. Das Sein ist daher dem abstrakten Denken ein Nichts. Und daher ist auch das Sein, wie die spekulative Philosophie es in ihr Gebiet hereinzieht und den Begriff vindiziert, ein pures Gespenst, das absolut im Widerspruch steht mit dem wirklichen Sein und dem, was der Mensch unter Sein versteht. Jetzt, das sind jetzt die entscheidenden Passagen. Dem, was der Mensch wirklich unter Sein versteht. Unter Sein versteht nämlich der Mensch, Sach- und Vernunftgemäß, Dasein, für sich sein, Realität, Existenz, Wirklichkeit, Objektivität. Alle diese Bestimmungen oder Namen drücken nur von verschiedenen Gesichtspunkten ein und dieselbe Sache aus. Sein ohne Objektivität, ohne Wirklichkeit ist nichts. Also sein Gedanke ist der, dass eigentlich, wie soll man das sagen, er ist nicht einer, der sozusagen die Hegelsche Philosophie verwirft, aber der sozusagen darauf aufmerksam macht, dass die Hegelsche Philosophie die andere Seite überlässt von dem, was die Philosophie immer wollte. Und das möchte er, eigentlich kann man, ich glaube nicht, dass er das Wort selber jemals verwendet, aber das ist das Einzige, glaube ich, das auf ihn passt, eine Philosophie der Sinne entwickeln oder entwerfen, eine Philosophie der Sinnlichkeit. Da lese ich noch kurz eine Stelle. Das Sinnliche ist nicht das Unmittelbare im Sinn der spekulativen Philosophie. In dem Sinn, dass es das Profane, das auf platter Hand liegende, das Gedankenlose, das sich von selbst Verstehende sei. So wie wir das ja auch noch immer machen. Also ich mache das auch die ganze Zeit. Und er sagt mir, dass es falsch ist. Wenn ich was über Kant erkläre und sage, Anschauung und Verstand, und jetzt schauen wir, was ist empirische Anschauung, dann machen sie die Augen auf und das, was sie jetzt sehen. Das ist das, was er hier rügt. Ja? Dass die Philosophie, die rationale Philosophie, die spekulative Philosophie, immer dieses, das Sinnliche nur ist dieses Platte, was das Erste und Billigste ist. Man braucht nur die Augen aufmachen, die Ohren aufmachen, den Hörapparat aufdrehen und so, und schon hat man es. Nicht? Und so braucht man nichts weiter zu tun und mehr ist auch nicht dazu zu sagen. Das Sinnliche ist nicht das, dieses unmittelbare Blatt, das sich von selbst verstehende. Die unmittelbare sinnliche Anschauung, diese unmittelbare sinnliche Anschauung, die wirkliche unmittelbare sinnliche Anschauung, nicht die wirklich unmittelbare sinnliche Anschauung, ist später als die Vorstellung und Fantasie. Das ist jetzt der interessante Gedanke. Die kommt danach. Die erste Anschauung des Menschen ist selber nur die Anschauung der Vorstellung und Fantasie. Die Aufgabe der Philosophie, der Wissenschaft, besteht daher nicht darin, von den sinnlichen, wirklichen Dingen weg, sondern zu ihnen zu kommen. Nicht darin, die Gegenstände in Gedanken und Vorstellungen zu verwandeln, sondern darin, das den gemeinen Augen Unsichtbare sichtbar, gegenständlich zu machen. Das ist sozusagen der positive Kerngehalt dieser Feuerbachschen Philosophie. Und das ist etwas, was wert ist, überlegt zu werden und ein wichtiger Gedanke ist, dass Philosophie darin bestehen könnte, nicht etwas, was auf irgendeine andere Weise als Input gegeben ist, sozusagen rational zu strukturieren und in einer Theorie oder in irgendeinem System von Vorstellungen zu repräsentieren oder darzustellen, sondern umgekehrt das Hirnschmalz, das Denken, die Instrumente des Denkens dazu zu verwenden, dass etwas, was zunächst einmal sozusagen nur als das rohe, ungefähre eben da ist, womit wir konfrontiert sind, wenn wir die Augen aufmachen oder so, ja, das zu differenzieren und anzureichern in seiner sinnlichen, in seinem sinnlichen Potenzial. Ja, also wo sich dann das Denken, und jetzt können Sie wieder an gewisse Ausdrücke oder Denkfiguren von Wagner sich erinnern, wo sich dann das Denken sozusagen auflöst, ja, wo das Denken dann in was terminiert, was nicht mehr es selber ist, aber eine Bereicherung unseres sinnlichen Lebens ist. Das sind Fantasien, die natürlich in einer, das sind Gedanken und Fantasien, die gibt es, wie soll ich sagen, die gibt es in 1000 verschiedenen Preislagen zu kaufen. Das wird ihnen heute auch die ganze Zeit sehr billig angeboten. Philosophie des mittelburgenländischen Weins oder so. Erhöhen Sie den Trinkgenuss durch Teilnahme an dem Seminar von Professor sowieso. Und, ja, so, ja. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, wenn man ihn in der Geschichte sozusagen der Entwicklung dieser Denkweisen von vom 17. Jahrhundert bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts diskutiert, dass den gemeinen Augen Unsichtbare sichtbar zu machen. Also man denkt natürlich dabei an diesen berühmten Satz von Paul Klee, ne? Genau, was die Absicht sozusagen seiner Kunst ist. Also bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, kann das in der Tat helfen, vor allem weil hier das, was das Sinnliche ist oder die Bedeutung, eben etwas ist, was entlastet ist von dieser Totalanbindung an die Vorstellung des Objekts. Ne? Kann das bis zu einem gewissen Grad, weil es eben nicht darum geht, sozusagen etwas Objektivität in was hineinzudenken, was als sinnlicher Input da ist, jetzt sei es in der Empfindung oder sei es wirklich auf einem materiellen Träger, wie bei einem Bild oder so, oder was sich im Raum ausbreitet, wie die Musik oder dergleichen, sondern weil es ihm genau darum geht, das Vermögen sozusagen der sinnlichen Wahrnehmung sozusagen durch in einer planvollen, in einer gesteuerten Weise zu sublimieren oder subtiler zu machen und zu differenzieren. Also ich glaube, dass das schon ein bisschen helfen kann, Wagners Position zu verstehen, dass die Wirklichkeit des Kunstwerks sozusagen in dem Erfasstwerden durch die Sinne besteht, wenn man das so betrachtet und eben nicht sozusagen gesagt werden muss, aha, da muss also ein Werk sein, das erfasst wird. Das ist nicht das Primäre, sondern das Erfasstwerden ist das Primäre vor dem, was da erfasst wird. In dem Aufnehmen in sinnliche Prozesse, nicht als Gegenstand der Sinne gedacht werden, sondern in das Leben der Sinne einbezogen werden. Das ist, glaube ich, das, was er sich da vorgestellt hat und das, oder was er sich ungefähr vorgestellt haben könnte an dieser Stelle da, worin terminiert das wirkliche Kunstwerk? In der Befreiung des Gedankens in der Sinnlichkeit. Die Befriedigung des Lebensbedürfnisses im Leben. die gleiche Bewegungsrichtung wie bei Feuerbach. Das Denken löst sich in den Prozess, indem es uns eine Wirklichkeit sinnlich präsent werden lässt, seinerseits auf. Und so stellt Feuerbach sich die Philosophie der Zukunft vor. Es gibt auch eine Stelle, das ist, will ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten, es gibt auch eine Stelle, wo Feuerbach die Konsequenz für die Kunst zieht, wo Feuerbach selber diesen Zusammenhang mit quasi avant la lettre, diesen Zusammenhang mit Wagners Werk herstellt. Die alte absolute Philosophie hat die Sinne nur in das Gebiet der Erscheinung, der Endlichkeit verstoßen und doch hat sie im Widerspruch damit das Absolute als den Gegenstand der Kunst bestimmt. Aber der Gegenstand der Kunst ist, mittelbar in der redenden, unmittelbar in der bildenden Kunst, Gegenstand des Gesichts, des Gehörs, des Gefühls. Also der Gegenstand der Kunst ist ein Gegenstand des Gesichts, des Gehörs, des Gefühls, nicht ein Gegenstand in der Erscheinung im Abstrakten. Also ist nicht nur das Endliche das Erscheinende, sondern auch das wahre göttliche Wesen Gegenstand der Sinne. Das Sinnorgan des Absoluten. Die Kunst stellt die Wahrheit im Sinnlichen dar. Das heißt nicht eine Wahrheit, die zuerst woanders ist und dann wird sie im Sinnlichen dargestellt, sondern die Kunst stellt die Wahrheit im Sinnlichen. Die Wahrheit des Sinnlichen da. Ja, das sagt er selber. Das heißt, richtig erfasst und ausgedrückt, die Kunst stellt die Wahrheit des Sinnlichen da. Wie einst die Abstraktion von allem Sinnlichen und Materiellen die notwendige Bedingung der Theologie war, so war sie auch die notwendige Bedingung der spekulativen Philosophie, nur mit dem Unterschied, dass die Abstraktion der Theologie und so weiter, während die Abstraktion der spekulativen Philosophie nur eine geistige Denkende ist. Spezifisch oder theoretisch keine praktische Bedeutung hat. Also die Kunst stellt die Wahrheit des Sinnlichen dar. Da haben Sie schon sozusagen bei Feuerbach selber genau diese Aussage, die auch Wagner machen möchte. Das wirkliche Kunstwerk, noch einmal zum letzten Mal diese Wagner-Stelle, das wirkliche Kunstwerk, jetzt lese ich sie aber von einer anderen Seite her. Das wirkliche Kunstwerk, das unmittelbar sinnlich Dargestellte in dem Moment seiner leiblichsten Erscheinung, ist daher auch die Erlösung des Künstlers, die Tilgung der letzten Spuren der schaffenden Willkür. Also in diesem Kunstwerk, das sich im Leben auflöst, in einer Dynamik auflöst, ist die Aktivität, die Tätigkeit des Künstlers zum Erlöschen gekommen. Und da mache ich jetzt noch eine, ich hätte das auch auf Feuerbach, aber jetzt auf diese Wagner-Stelle hinauf, eine Fußnote. Das ist genau, da liegt der Punkt der Selbstdistanzierung von Karl Marx von Feuerbach. Das ist sozusagen, hier haben Sie genau das, was auch bei Wagner noch, genau das, was Marx und Feuerbach in diesen berühmten Thesen über Feuerbach kritisiert hat. Nämlich, dass Feuerbach und mit ihm auch Wagner, wie wir hier sehen, das Sinnliche zwar entdeckt hat, sozusagen, als das eigentliche Handlungsfeld der Philosophie, aber nicht verstanden hat, das Sinnliche als Tätigkeit zu fassen. Der Hauptmangel, das ist die erste Feuerbach-These bei Marx, der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus, den Feuerbach schon mit eingerechnet ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, die Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird, nicht aber als sinnlich-menschliche Tätigkeit. Also nur als Anschauung und nicht als Tätigkeit. Und da geht dann noch ein bisschen weiter, diese erste These. Und die zweite Feuerbach-These bei Marx, die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme. Das ist keine Frage der Theorie, sagt er, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, das heißt die Wirklichkeit und Macht, die Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens, das von der Praxis isoliert ist, ist eine rein scholastische Frage. Aber das ist eine andere Geschichte, die da beginnt. man könnte diese Geschichte, die da beginnt, mit diesem Einspruch, mit dieser Kritik, aber wir wollten jetzt eigentlich von Feuerbach her nur den Wagner ein bisschen besser verstehen und nicht in diese andere Richtung schauen. Man könnte diese Geschichte von einem späteren Punkt vielleicht wieder aufnehmen, wenn man unbedingt will, und dann noch einmal verknüpfen mit uns, aber das lassen wir liegen. Also das sind wahrscheinlich die am meisten, die grundsätzlichsten Aspekte, glaube ich, was ich da jetzt so ein bisschen besprochen habe in diesen Gedanken von Wagner, oder? Was Sie haben gestern, oder was vorige Woche auch, ja, ungefähr das Richtige.
Ja, Sie sind da noch viel weiter gegangen.
Sie sind viel weiter gegangen.
Dann Sie jetzt.
Also, ja.
Wir haben die ersten drei Kapitel.
Ja, aber das sind ja schon wirklich ganz zentral. Ne? Ich habe jetzt dann eben angekündigt, noch zwei speziellere Dinge anzusprechen von sehr ungleichem systematischem Gewicht, und von dem einen kann ich jetzt noch ein bisschen was unterbringen. Das eine habe ich eben letztes Mal angekündigt, der Gegensatz, der da gegenüber Baudelaire besteht. Das andere, die Einbeziehung einer zusätzlichen Perspektive in dieses Verhältnis von Erkennen, Sinnlichkeit, Natur, Leben, also insbesondere einer weiteren Perspektive in den Zusammenhang von Natur und Leben und dem, was man so Kultur nennen kann. Da habe ich gesagt, das Volk, die Gemeinschaft, das ist ein ganz wichtiger Begriff, und das hilft uns dann auch systematisch noch einmal, wird uns systematisch noch viel mehr Anregungen bringen. Aber zuerst sage ich mal was über die Sache mit der Mode und wie da der Gegensatz mit Baudelaire ist. Also Wagner äußert sich nämlich sehr dezidiert über die Mode. Ich weiß nicht, haben Sie diese Sachen gelesen schon, diese Stellen? Also ich lese Ihnen das so ein bisschen kommentierend vor. Und am Schluss, ja, das geht sich aus, am Schluss komme ich dann auf einen wichtigen Punkt. Hat der Geist die Natur erschaffen, fängt diese Passage an. Also das heißt, entgegen dem, wie es wirklich ist, ne, nimmt man an, es hat der Geist die Natur erschaffen, was ja absurd ist, ne? Hat der Gedanke das Wirkliche gemacht? Ist der Philosoph eher als der Mensch? Dann ist Natur, Wirklichkeit und Mensch auch gar nicht mehr notwendig. Ihr Dasein ist überflüssig, sogar schädlich. Das Überflüssigste aber ist das Unvollkommene nach dem Vorhandensein des Vollkommenen. Natur, Wirklichkeit und Menschen erhielten demnach nur dann einen Sinn, eine Berechtigung ihres Vorhandenseins, wenn der Geist nach seinem absoluten souveränen Gutdünken sie verwendet. Ist der Geist an sich die Notwendigkeit, so ist das Leben das Willkürliche, ein fantastisches Maskenspiel, ein müßiger Zeitvertreib, eine frivole Laune. Also sozusagen zum Rationalismus. Die Kehrseite des Rationalismus, der den Geist zuerst sein lässt, die Kehrseite des Rationalismus ist eine Art von Abwertung, Geringschätzung, ein sich lustig machen über das Leben. Das Leben selbst, ein müßiger Zeitvertreib, eine frivole Laune, ein Cartel de notre plaisir. Na, so gefällt es uns heute, ne? Des Geistes. So ist alle rein menschliche Tugend, vor allem die Liebe, dann etwas nach Gutbefinden Denkbares und gelegentlich auch zu Verneinendes. So ist alles rein menschliche Bedürfnis Luxus, der Luxus dann aber das eigentliche Bedürfnis. Und der Reichtum der Natur das Unnötige, die Auswüchse der Kultur aber das Nötige. Also das sind jetzt so Sachen, die könnte man zu einem großen Teil natürlich leicht wieder auf Rousseau zurückprojizieren. So ist dann das Glück der Menschen Nebensache, der abstrakte Staat aber Hauptsache, das Volk der zufällige Stoff, der Fürst und der Intelligente aber der notwendige Verzehrer dieses Stoffes. Also da sieht man schon auch einen gewissen Anti-Intellektualismus durchblitzen, ein bisschen. Und dann nehmen wir das Ende für den Anfang, was immer die Perversion ist, nicht? Die Befriedigung für das Bedürfnis, die Sättigung für den Hunger, so ist Bewegung, Fortgang, aber auch nur denkbar in einem erkünstelten Bedürfnis, in einem durch Stimulation erzeugten Hunger, und dies ist in Wahrheit die Lebensregung unserer ganzen heutigen Kultur. Und ihr Ausdruck ist die Mode. Die Mode ist das künstliche Reizmittel, das da ein unnatürliches Bedürfnis erweckt, wo das Natürliche nicht vorhanden ist. Dass da ein unnatürliches Bedürfnis erweckt, weil Natürliches gar nicht vorhanden ist. Was aber nicht aus einem wirklichen Bedürfnis hervorgeht, ist willkürlich, unbedingt und tyrannisch. Die Mode ist deshalb die unerhörteste, wahnsinnigste Tyrannei, die je aus der Verkehrtheit des menschlichen Wesens hervorgegangen ist. Pfui. Sie fordert von der Natur absoluten Gehorsam. Sie gebietet dem wirklichen Bedürfnis Selbstverleugnung zugunsten eines Eingebildeten. Sie zwingt den natürlichen Schönheitssinn des Menschen zur Anbetung des Hässlichen. Sie tötet seine Gesundheit, um ihm Gefallen an der Krankheit beizubringen und so weiter, furchtbar. Und jetzt kommen Stellen, die interessanter sind, also das bringt mal zum Ausdruck, wie seine Einstellung zu der Sache ist, im Großen und Ganzen. Und jetzt kommen Stellen, die für uns interessant sind. Das Wesen der Mode, wo sozusagen der Gegensatz gegen Baudelaire sozusagen in der Sache fühlbar wird. Bis jetzt können wir nur sehen, da gibt es einen Gegensatz und der ist groß. Ne? Aber jetzt sehen wir dann einzelne Punkte. Das Wesen der Mode ist die absolute Einförmigkeit, wie ihr Gott ein egoistischer, geschlechtsloser Zeugungsunfähiger ist. Ihre Tätigkeit ist daher willkürliche Veränderung, unnötiger Wechsel, unruhiges, verwirrtes Streben nach Gegensatz zu ihrem Wesen, eben dem der absoluten Einförmigkeit. Also sie ist absolute Einförmigkeit und hält sie sozusagen nur am Leben, indem sie einen dauernden Wechsel vorspielt, suggeriert. Ihre Macht, die eigentliche Macht der Mode, ist die Macht der Gewohnheit. Die Gewohnheit aber ist der unüberwindliche Despot aller schwachen, feigen, in Wahrheit bedürfnislosen. Die Gewohnheit ist der Kommunismus des Egoismus, das erhaltungszähe Band gemeinschaftlichen notlosen Eigennutzes. Ihre künstliche Lebensregung ist eben die der Mode. Die Mode ist nicht künstlerische Erzeugung aus sich, sondern nur künstliche Ableitung aus ihrem Gegensatz. Also die Mode produziert gar nicht was Künstlerisches, sondern die eignet sich nur was aus dem an, was eigentlich ihr Gegensatz ist, nämlich die Natur, von der sie sich im Grund doch einzig ernähren muss, wie der Luxus der vornehmen Klassen sich wiederum aus dem Drang nach Befriedigung natürlicher Lebensbedürfnisse der niederen arbeitenden Klassen ernährt. Also das ist so quasi vormarxistische Ideologiekritik. Auch die Willkür der Mode kann daher nur aus der wirklichen Natur etwas schaffen. Alle ihre Gestaltungen, Schnörkel und so weiter, haben doch nur in der Natur ihr Urbild. Also das sind Zusammenhänge, die dann von Walter Benjamin sehr, sehr genau untersucht worden sind in der Passagenschrift, in großen Teilen wo, über den Jugendstil und so und die Art und Weise, wie ein Bild der Natur und der Begriff der Natur sozusagen verwendet wird in solchen Zusammenhängen eigentlich der Mode. Sie kann, wie all unser abstraktes Denken in seinen weitesten Abhängen, schließlich doch nichts anderes erdenken und erfinden, als letztlich in der Natur vorhanden ist. Aber ihr Verfahren ist ein hochmütiges, von der Natur sich lostrennendes. Sie ordnet und befiehlt da, wo alles in Wahrheit sich nur unterzuordnen und gehorchen hätte und so weiter. Und jetzt kommt die Stelle, mit der ich da weiter machen möchte. Also abschließend tut es dann damit, dass er sagt, die Mode ist genau das Gegenteil der Kunst und so. Ja. Und dazwischen kommt also eben diese eine Stelle, an der ich dann anknüpfen möchte, dass Wahrheit ist nichts anderes als Auffinden der Natur. Das Erfinden der Mode ist daher ein mechanisches. Das Mechanische unterscheidet sich vom Künstlerischen aber dadurch, dass es von Ableitung zu Ableitung, von Mittel zu Mittel geht, um endlich doch immer wieder nur ein Mittel, die Maschine hervorzubringen, wogegen das Künstlerische gerade den entgegengesetzten Weg einschlägt, Mittel auf Mittel hinter sich wirkt hinter sich wirft, von Ableitung auf Ableitung absieht, um endlich beim Quell aller Ableitung, alles Mittels der Natur mit verständnisvoller Befriedigung seines Bedürfnisses anzukommen. Da haben Sie wieder das, was wir bei ihm und bei Feuerbach gesehen haben, ne? Dass die künstlerische Kreativität eben darin besteht, letztlich über das Technische, über das Instrumentelle, über den Gebrauch der Mittel hinauszukommen zu einem Terminus in der Befriedigung des Bedürfnisses im Leben. Das ist so seine Vorstellung. Während die Mode macht genau das Gegenteil. Die borgt sich sozusagen, ohne jemals was zurückzuzahlen natürlich, von der Natur was aus und hat es aber von Anfang an immer nur als Instrument und geht immer weiter weg von dem, was die eigentliche Bestimmung dessen ist, was sie da entlehnt. Also Benjamin hat dann genauer analysiert und in der Kunstgeschichte, das ist ein riesiges Thema, welche bestimmten Formen das eigentlich sind, die da entlehnt werden. Aber das, was mich interessiert hier, und das ist das Neue und für uns wirklich ganz, ganz interessant und vor allem auch im Hinblick auf Baudelaire, das Interessante, das ist das Zusammendenken der Mode mit dem Mechanischen und der Maschine. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht? Die Mode ist sozusagen eigentlich als Maschine gedacht, weil diese Art von Ableitung, der Ableitung aus noch einer vorhergegangenen Ableitung, wo nie was anderes daraus wird, als was immer Künstlicheres, das ist sozusagen das Wesen des Mechanischen, Maschinellen, die Gleichförmigkeit. Der Zusammenhang der Mode mit Gleichförmigkeit und Maschine. Also da gibt es mehrere Gegensätze. Das, ganz kurz noch. Also erstens gibt es da natürlich den Gegensatz zu Baudelaire. Ne? Die völlig andere Einschätzung. Und das kommt besonders in dieser Betonung der Gleichförmigkeit heraus. Hier ist die Mode wieder gedacht als eine ewige, langweilige Wiederkehr des Gleichen, die sozusagen die Veränderung nur suggeriert oder eine Illusion von Veränderung erzeugt. Da gibt es, wenn man das einmal verstanden hat, wenn man den Wagner verstanden hat, gibt es das gar nicht, was für Baudelaire interessant ist, nämlich diese Herausforderung für eine spezielle moderne Aufmerksamkeit, für das Registrieren dieses Neuen, genau für das, was der an dem Constantin Gies so schätzt, für das fällt flach für Wagner, das kann es gar nicht geben, ne? Das ist sinnlos. Der zweite Gegensatz liegt in einer völlig anderen Dimension, nämlich bei der Vorstellung der Maschine. Das hat auch mit dem ersten Punkt ein bisschen was zu tun, aber eine eigene Bedeutung hat hier die Assoziation der Maschine mit der Gleichförmigkeit. Das ist sehr, sehr wichtig. Das kommt uns so selbstverständlich vor. Also man denkt nicht so leicht daran, dass da was nachzudenken gibt. Aber die ursprüngliche antike Bedeutung des Mechanischen, der Mechanie und der Maschine ist eine völlig andere. Die ist genau dieser Idee der Gleichförmigkeit oder der Reproduzierbarkeit eines Prozesses entgegengesetzt. In der Antike wird die Maschine oder wird das Mechanische prinzipiell als das gedacht, was auf eine listige Weise besondere Eigenschaften dessen, was an sich etwas immer Gleichförmiges ist, diesem an sich immer Gleichförmigen einen besonderen Effekt zu entlocken. Also das Mechanische ist eigentlich das Listige und nicht die Identifikation mit dem Gleichförmigen, mit den großen Bewegungen in der Natur oder im Kosmos oder so, sondern das Mechanische besteht darin, diesen Prozessen, die gleichförmig sind, Effekte zu entlocken, die von den Prozessen selber eigentlich nicht intendiert waren und zum Beispiel uns nutzen. Im Bauen einer Maschine, die uns erlaubt, große Mengen von Wasser über größere Höhenunterschiede zu transportieren und so weiter. Aber das Wasser fließt von selber nie von unten nach oben. Man braucht List, um sozusagen Kräfte auszunutzen gegen ihre eigentliche natürliche Wirksamkeit. Das ist die Grundvorstellung, die klassisch antike Grundvorstellung des Mechanischen. Darum ist ja die Mechanik auch die längste Zeit nie eine Wissenschaft geworden, weil sie eben auf Grundsätzen beruht, die nicht in der Ordnung der Dinge nach ihren allgemeinen Bewegungsgesetzen liegen, sondern von uns erfunden sind. Der Zusammenhang der Maschine mit der Abstraktion und mit der Gleichförmigkeit stabilisiert sich natürlich schon viel früher als da. Der stabilisiert sich ab dem 17. Jahrhundert wirklich, zu der Zeit, wo tatsächlich dann die Mechanik zu einer Wissenschaft wird. Und die Mechanik wird sozusagen, die Mechanik als solche macht eine Blitzkarriere. Ne? Die ist gegen Ende des 16. Jahrhunderts noch etwas, was ganz nah an der Jahrmarktskunst liegt und von nichts weiter entfernt ist als von der Physik. Und innerhalb von 100 Jahren ist sie einfach plötzlich die Leitwissenschaft der Physik. Ne? Das ist sozusagen der Inbegriff von Physik, wird sie zu einer Wissenschaft. Ein Fall ganz spät, wo dieser Prozess schon vollzogen ist, wo man diese Sache mit der Gleichförmigkeit noch sehr schön erkennen kann, ist die Definition, die Kant davon gibt, was eine Maschine ist. Kant sagt, eine Maschine ist ein Körper, dessen Bewegungsgesetzlichkeit sich allein aus seiner geometrischen Konstruktion ersehen lässt. Das ist eine Maschine. Also wo man sehen kann, eine Maschine ist etwas, was sich auf eine immer gleiche Weise bewegt, die man daraus erkennen kann, dass man die geometrische Gestalt dieser Sache analysiert oder erkennt. Also wo man keine davon unabhängigen Kräfte in Betracht ziehen braucht und vor allem, so, wo man sozusagen die Energiezufuhr wegkürzen kann. Das ist eine Maschine. Was hier interessant ist bei dieser Sache mit der Mode, bei dieser Wagner-Stelle, das ist sozusagen diese Geschichte als Ganze betrachtet. Der Gesamtverlauf dieser Geschichte ist das, was interessant ist. Zuerst ist die Maschine der Gegensatz zur unwandelbaren Gleichförmigkeit, zu den unwandelbar gleichförmigen Bewegungen im Kosmos. Dann, in der Neuzeit, rückt sie auf im Rang und kann als eine regelmäßige Bewegung verstanden werden und kommt schon in die Nähe dessen, wird schon zugelassen in den Bereich dessen, was der Begriff Gesetz abdeckt, Naturgesetz abdeckt. Und schließlich steigt sie überhaupt auf zum Paradigma der Gleichförmigkeit. Wenn jemand wie Wagner sagt, etwas ist gleichförmig, dann fällt ihm als bestes Bild einfach ein, es ist eine Maschine. Es ist wie eine Maschine. Also es wird vom Underdog sozusagen zum Superhelden der Vorstellung von Gleichförmigkeit, Konstanz, Regelmäßigkeit und Gesetzlichkeit. Und was da im Hintergrund steht dafür, dass das möglich ist, zu der Zeit von Wagner, ist natürlich ein realer Vorgang, nämlich der Bedeutungswandel, der Bedeutungszuwachs sozusagen der Maschine in der realen Lebenswelt im Lauf des 19. Jahrhunderts. Die Eisenbahn, aber auch der Fahrplan. Ne? Also nicht nur die Eisenbahn, sondern auch der mit der Eisenbahn verbundene Fahrplan, durch den der Mensch einem Regime der Maschine unterworfen wird und, wie man dann immer wieder sagt, selbst zu einer Maschine wird. Ich bin ja jetzt schon nur mehr eine Maschine. Um 5 Uhr muss ich aufstehen, damit ich um 6.20 Uhr den Zug und so weiter. Ne? So. Und das ist jetzt ein kleiner kontingenter Vorgang auf einer rein metaphorischen Ebene. Also diese, wie das Wort Maschine hier in diese Überlegung über die Mode reinkommt. Wie ist das da reingekommen? Ne? Das ist ein kontingenter Vorgang. Aber wenn man den in so einer großen Perspektive sieht, dann glaube ich, ist das eigentlich die Art von Veränderung, die man voraussetzen muss für das Aufblühen von solchen richtig irrationalistischen Strömungen. Die nähern sich aus der Reaktion auf diese Art von Vorgängern, dass der Rationalismus nicht einfach bloß eine Wissenschaftsauffassung ist oder eine Ideologie ist oder sowas, sondern dass etwas, was man in der Ideologie in der Lebenswelt begreifen kann, auch wirklich erfahren wird, sozusagen als das ausgesetzt wird. Man hat mit der Maschine wirklich was zu tun. Das ist nicht nur ein Spaß, den man am Jahrmarkt sozusagen erlebt, dass da unwahrscheinliche Sachen passieren können und so weiter. Und nicht nur etwas, worüber die Physiker an der Uni reden, sondern das ist etwas, wo man selber zu tun hat. Und das gibt sozusagen zusätzliche Motive für einen Funktionswandel dieser Theorien, die wir bei Wagner und auch bei anderen sozusagen vorgezeichnet sehen in einer gewissen Weise, aber wo ich immer sage, naja, es fehlt noch ein bisschen was. Rationalismuskritik oder Antirationalismus ist noch nicht dasselbe wie Irrationalismus. Also nächste Woche machen wir dann weiter mit diesem zweiten Punkt, mit Wagners Vorstellung, welche Bedeutung das Volk hat für sein Verständnis von Kunst und Kunstwerk.